Herzlich willkommen beim Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Nico.
Ich bin Eva.
Und ich bin Balázs. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben darüber berichtet, dass ein Marsch für Jesus um den Wiener Ring stattfinden soll. Und nachdem sie einmal um diese Ringstraße gegangen sind, wollten sie am Heldenplatz feiern. Der Heldenplatz ist ein riesiger Platz, auf dem viele große Demos stattgefunden haben. Und da wollten sie eben ihre Schlusskundgebung und Feier halten. Leider, zumindest aus ihrer Sicht, haben sie den Heldenplatz nicht bekommen. Das schreiben sie in ihrem Newsletter, den ich wegen des Unterhaltungswerts sehr empfehlen kann. Am Heldenplatz ist nämlich Tag des Sports. Jetzt wird die Abschlussfeier am Schwarzenbergplatz sein. Wer sich in Wien auskennt, dieser Platz ist viel kleiner und wahrscheinlich auch wegen des Namens eigentlich nicht so perfekt. Die Adelsfamilie Schwarzenberg hat nämlich im 17. Jahrhundert ihre Bedeutung und auch ihr Vermögen durch die bedingungslose Unterstützung der Habsburger bei der gewaltsamen Rekatholisierung Österreichs gewonnen. Also sie haben wirklich direkt von Vertreibungen und Morden dieser Rekatholisierung profitiert. Und das sollten vielleicht diejenigen, die bei diesen evangelischen und evangelikalen Gruppen sind und das organisieren, auch irgendwie wissen. Aber dafür müsste man sich halt für Geschichte interessieren. Auf der Homepage ist die Info schon aktualisiert, allerdings die Pressemappe noch nicht. Also hoffentlich kommen jetzt keine JournalistInnen auf den Heldenplatz, wo sie dann feststellen, oh, das ist interessanter, Tag des Sports, die Musik ist besser.
Ich sehe schon die Journalistinnen und Journalisten in Wien marschieren auf der Suche nach dem Marsch für Jesus. Vergehen sie verloren, landen beim Tag des Sports. Wundert dich, was die Kirche hier abzieht, ja.
In ihrer Präsentation auf der Homepage haben sie eine sehr schöne, ambitionierte Zielsetzung, nämlich, Zitat, lasst uns alle, wirklich alle Christen in Österreich ergreifen. Zitat Ende. Daran können sie eigentlich nur scheitern oder vielleicht melden sie auch Erfolg und zeigen damit, wie wenige sie noch sind. Noch ein Zitat aus der Pressemappe. Auch wenn nicht immer sichtbar, nach wie vor überwiegt die christliche Religionszugehörigkeit in Österreich und auch in Wien.
Das glaube ich aber nicht.
Also nein, sorry, das stimmt so nicht. Das ist absolut falsch. Ich habe Ihnen geschrieben, dass Sie das bitte korrigieren sollen, weil in Wien mittlerweile nur mehr ein Dritter christlich ist. Aber ich habe noch keine Reaktion bekommen.
Da wird auf nichts kommen.
Da wird nichts kommen. Die Hoffnung müssen wir dir nehmen.
Ja.
Im letzten Newsletter haben Sie auch 100 Evangelisten gesucht und Sie veranstalten eigene Ausbildungen für die Verbreitung der Lehre. Diese EvangelistInnen sollen mutig auf Menschen zu gehen. Das wird interessant sein. Das wird auch interessant sein zu sehen, wie viele sie da zusammenbekommen, ob es 7 sind oder 70, ob sie die 100 überhaupt erreichen. Und sie werden auch wirklich viel Mut brauchen, um beim Marsch für Jesus auf Menschen zuzugehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Das ist dieses Preaching to the Core. Der Versuch, Menschen zu überzeugen, die eigentlich schon überzeugt sind.
Vielleicht sollten wir hingehen, dann können sie auf uns mutig zugehen.
Könnten wir machen.
Ich bin gespannt, ob es Gegendemonstranten geben wird, gegen diesen Marsch für Jesus.
Ich habe, als ich vom Marsch für Jesus erfahren habe, überlegt, einen Marsch für Vernunft auszurufen und bei der Polizei anzufragen, ob der Heldenplatz an dem Tag noch frei ist.
Ja.
Aber da ist mir der Tag des Sports offensichtlich zuvor gekommen.
Naja.
Ja, aber der Schwarzenbergplatz, auf dem können wir ja daneben irgendwo irgendwas aufstellen oder so. Das könnte man ja auch machen.
Dann können Sie immerhin erzählen, dass Christenverfolgung stattgefunden hat.
Ah ja, ja genau, natürlich.
Cancel Culture ist das. Der Versuch des aktiven Canceling.
Ja, und eine Runde Mitleid für die armen verfolgten Christen in Europa.
Glaubt ihr, dass man da auch Reliquien kaufen kann?
Oh, das könnte durchaus möglich sein. Ja, mit Reliquien, das ist ja was ganz, ganz Christliches. Im Moment gibt's ja jetzt so ganz große Verkaufsoptionen im Internet. Heiligkeit TM gibt's jetzt auch im Online-Abo. Und zwar von Franziskus Reliquien. Im Internet werden angebliche Reliquien des heiligen Franz von Assisi verkauft. Das sind Stofffetzen, Blutspuren, Abdrücke und wahrscheinlich bald auch Franziskus-NFTs.
Wow.
Die Preise erreichen oft bis zu $5,000. Aber die Kirche warnt. Alles Betrug. Was bemerkenswert ist, denn wenn jemand Expertise im Erkennen und Erstellen fragwürdiger Reliquien hat, dann ist es doch die Institution, die seit Jahrhunderten mit Knochenfragmenten, Fingernägel oder Vorhäuten von Jesus handelt, die angeblich gleichzeitig in 17 verschiedenen Ländern liegen. Parallel dazu pilgern aber Tausende nach Assisi, um die echten Überreste zu sehen, die sie aus der Krypta rausgeholt haben. Und es ist kostenlos. Online werden aber Tickets für diese Gratisausstellung verkauft.
Ah, da steht der Wind.
Ja, das ist ja fast schon poetisch.
Ja.
Der Glaube ist frei, aber die Dummheit hat einen Marktwert.
Sehr gut.
Kurzum, das Internet hat aus dem heiligen Franz einen Premium-Influencer gemacht, nur ohne sein Einverständnis, ohne seine Knochen und ohne jede Scham.
Ich fand im ORF-Beitrag die Behauptung interessant, dass angeblich alle Reliquien der Kirche gehörten und nur verschenkt werden könnten. In praktisch allen Ländern sind ja Eigentumsrechte sehr genau geregelt.
Mhm.
Ein Gegenstand wird zur Reliquie, wenn die Person, zu der er einen Bezug hat, selig oder heilig gesprochen wird. Zum Beispiel Karl der letzte Habsburger Kaiser, ist schon selig gesprochen. Und er war in vielen Ländern, in irgendwelchen Hotels, Schlössern und sowas. Sagen wir, das Hotel hat ein Glas, das dieser Karl berührt hat, aufgehoben. Das ist jetzt nach der Seligsprechung automatisch eine Reliquie. Gehört aber immer noch dem Hotel oder zum Beispiel einem Sammler. Und es gibt keinen Mechanismus, der automatisch in Kraft trete, dass man das der Kirche zu schenken hätte oder dass das automatisch ins Eigentum der Kirche überginge. Und überhaupt, welche Kirche?
Ja, nicht unwahrscheinlich, diese Vorgangsweise. Sie würden wahrscheinlich zunächst einmal bestreiten, dass es sich um eine echte Reliquie handelt und damit sofort entwerten. Aber wenn sie es als echt anerkennen, keine Ahnung, zu welchem Aushandlungsprozess es dann kommt oder ob das in der Praxis tatsächlich vorkommt. Aber zuzutrauen ist es natürlich, dass ihr Eigentum zurückgefordert wird, ja.
Interessant wird's ja, wenn dann möglicherweise Papst Benedikt irgendwie selig gesprochen wird oder so. Weil ich bin mir sicher, sein Freund, der Herr Genswein, hat eine ganze Menge von Reliquien von seinem Freund. Irgendwelche Socken oder Unterhosen oder irgendeine Schuhe.
Ja. Aber gut, er ist ja Kirchenangehöriger, für den gilt ja diese Regel.
Ah ja, das könnte natürlich... Das könnte natürlich sein.
Wenn ich jetzt, sagen wir, abgeschnittene Fingernägel irgendwo für einige Jahre vergrabe und dann finde und sage, das wären welche von Carlo Acutis, dann wären das auch Reliquien. Nicht echt, aber das hat ja historisch auch niemanden gestört und dann kommt es nur darauf an, wen ich überzeugen kann. Und wenn ich überzeugender argumentieren kann als die Gegner, dann ist das eine Reliquie. Dann werden es die Leute von mir kaufen wollen.
Ganz genau. Ich meine, das Prinzip des NFTs erklärt, du musst nur überzeugend darlegen, dass das Zeug einen Wert hat.
Ganz genau. Und man sieht ja jetzt schon, dass Gläubige alles kaufen zu horrenden Preisen, wenn einfach nur der Fakt schon besteht, dass das echt sein könnte. Also ich glaube, da kann man wirklich, wirklich Kohle machen. Sollten wir uns überlegen. Stell mal ein paar Reliquien her.
Ich würde das so in der Form für Geld nicht machen.
Nein.
Also du meinst, ich soll das machen?
Mein Ansatz wäre es, ohne Gewinnabsicht zu machen, dann ist das juristische Risiko geringer. Es geht ja um die Demonstration, wie dumm die ganze Situation ist. Und wenn sie kommen mit, aber das ist nicht echt, dann können wir es umdrehen und fragen, na und sind die Haare vom Carlo Acutis echt? Und was ist mit dem Turiner Leintuch?
Ja, eben.
Und bei alten Reliquien sind sie sowieso meistens offiziell auf dem Standpunkt, dass es weniger auf die Echtheit als auf die symbolische Bedeutung ankommt.
Genau.
Ja.
Ja, echt ist auf jeden Fall die Bibel.
Ah, ja.
Da ist das echte Wort Gottes drinnen, wie wir wissen.
Mhm. Und die Windeln sind auch echt. Die Windeln vom Jesus.
Ja. Na gut, aber ich komme mal gleich zurück auf die Bibel und ihre Echtheit. Bibel mit Echtheitszertifikat, eine Dokumentation der Aussagen von Jesus und Gott, der ja irgendwie gleichzeitig ist. Und dann gibt's noch einen Heiligen Geist, dessen Wesen überhaupt niemand erfassen und erklären kann. Aber ja, so kompliziert ist die Kirche gefügt. Es gibt da nämlich einen Fall in Finnland, bei dem eine Abgeordnete im finnischen Parlament verurteilt worden ist wegen Verhetzung. Also eine gewisse Päivi Räsänen, die Ärztin ist und Abgeordnete eher kleinen christdemokratischen Partei in Finnland. Sie ist für schuldig befunden worden, dass sie auf Social Media und auf ihrer Website Hetze gegen eine Gruppe betrieben hat. Sie hat behauptet, dass Homosexualität eine Entwicklungsstörung sei. Das Höchstgericht hat knapp mit 3-2 geurteilt, dass sie schuldig ist. Und die früheren Urteile haben sie für nicht schuldig befunden. Aber letztendlich ist das beim Höchstgericht gelandet. Gut, so weit, so klar. Es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das Recht auf freie Meinungsäußerung geht in liberalen Demokratien sehr weit und es ist an manchen Stellen auch begrenzt. Also es gibt Paragraphen gegen Verhetzung, gibt es auch in Österreich und da hat die freie Meinungsäußerung einfach eine Grenze erreicht, wenn gegen gewisse Gruppen gehetzt wird, dass das der Gesetzgeber für nicht mehr in Ordnung befindet. Darüber kann man streiten, aber das ist natürlich hier nicht Teil unseres Podcasts. Das wird vielleicht in anderen Podcasts erledigt. Aber dieses Urteil ist zur Kenntnis zu nehmen. Spannend wird's, weil die Dame auch einen Teil aus der Bibel, der Homosexualität ablehnt, gepostet hat und deswegen nicht schuldig befunden wurde. Also Verhetzung, die auf der einen Seite von ihr als Person kommt, reicht dazu aus, dass sie nach diesem Verhetzungsparagrafen schuldig gesprochen wird. Aber wenn sie ähnliches Material aus der Bibel entnimmt und das postet, was also genauso Verhetzung ist, dann ist sie nicht schuldig. Also die Unterscheidung ist offensichtlich, dass das eine religiöse Äußerung ist und das andere etwas ist, wofür sie als Ärztin und nicht als religiöse Person verantwortlich ist. Das ist schon ein gewisser Auseinanderfall in den Gesetzen und natürlich hat ihre eigene Partei und auch die Partei der Finnen, also eine nationalistische Partei, sofort Änderungen an diesem Gesetz gefordert. Ja, als ich davon gehört habe, habe ich mir gleich gedacht, dass die Dame sicher bei den Finnen zu Hause ist, die sich früher ja mal die wahren Finnen genannt haben oder wenn man es genau übersetzt, nennen sie sich eigentlich die Basisfinnen. Das erinnert mich irgendwie an die Bio-Deutschen, also die Bio-Finnen sozusagen, ja, die ja auch gern mit konservativ-nationalistischen und traditionalistischen Argumenten auffahren, die sehr oft religiös konnotiert sind. Also ja, ein spannender Fall, der aufzeigt, dass offensichtlich Meinung auch immunisiert werden kann, einfach indem man sie in ein heiliges Buch schreibt.
Ich finde es spannend, dass Sie Gesetzesänderungen fordern oder ankündigen. Wie sollen die aussehen? Um die Religionsfreiheit kann es nicht gehen. Da wurde sie ja entlastet.
Ja.
Verurteilt wurde sie ja, weil sie im säkularen Bereich als Ärztin und Politikerin verhetzende Äußerungen von sich gegeben hat. Es kann natürlich sein, dass diese rechten Parteien Hetze gegen homosexuelle Menschen ganz aus den Gesetzen gegen Verhetzung nehmen wollen. Aber das wäre eine grundlegende Änderung und für eine skandinavische Demokratie eigentlich eine ziemliche Neuerung.
Ja, aber genau das werden sie wollen. Also Meinungsfreiheit wird über die Nichtdiskriminierung von Personengruppen gestellt.
Ja, bemerkenswert ist daran, dass das dass religiöse Texte da offensichtlich einen besonderen Schutz haben, vielleicht auch durch die finnische Verfassung, die, das haben wir jetzt nicht recherchiert, aber ist durchaus denkbar. In Österreich ist das auf jeden Fall der Fall, beziehungsweise auch in einem einfachen Gesetz, dem sogenannten Blasphemieparagraphen, über den wir an dieser Stelle auch schon öfter gesprochen haben, der die Herabwürdigung religiöser Lehren bestraft, besonders dann, wenn sie öffentliches Ärgernis erregen können oder dazu geeignet sind, solches zu tun. Also da ist natürlich sozusagen eine Meinung, die sich dagegen richtet, mit einer besonderen Strafe belegt, was wiederum im Umkehrschluss natürlich heißt, dass es auf der anderen Seite einen besonderen Schutz dafür gibt. Und nicht zuletzt haben diese Bevorzugungen ja oft ihre Verwurzelung in Konkordaten, also Verträgen mit der katholischen Kirche. Also ein Konkordat ist ja ein Vertrag des Vatikans mit einem anderen Land, beziehungsweise es kann auch ein Bundesland sein, es muss nicht gleich ein ganzes Land im herkömmlichen Sinn sein. So ein Konkordat haben viele europäische Länder. Prinzipiell spricht auch nichts dagegen, dass ein Staat einen Vertrag mit einem anderen Staat eingeht, auch wenn man über die Art und Weise, wie der Vatikan beschaffen ist, als Staat natürlich auch streiten könnte. Aber darum geht es ja auch nicht. Also jedenfalls wollte Tschechien auch so ein Konkordat beschließen. Das ist eigentlich schon im Herbst 2024 unterzeichnet worden und hätte schon in Kraft treten sollen. Allerdings ist das jetzt nicht passiert, weil das Verfassungsgericht das Konkordat in Teilen als verfassungswidrig erkannt hat. Ich zitiere da: in ihrer Entscheidung am Mittwoch beanstandeten die Richter in Brünn die vorgesehene Anerkennung des Beichtgeheimnisses sowie Regelungen zum Zugang zu kirchlichem Kulturerbe, konkret kirchlichen Archiven. Die Regelungen seien unvereinbar mit der Neutralität des Staates sowie den Grundrechten. Also es gibt hier offensichtlich auf verfassungsgerichtlicher Ebene doch noch Menschen, die hier das Neutralitätsgebot hochhalten. Gut, im parlamentarischen Prozess sind schon Zweifel an der Verträglichkeit mit der Verfassung aufgetreten, weswegen der Staatspräsident Peter Pavel die Unterschrift verweigert hat und den Vertrag zur Überprüfung vorgelegt hat. Und dieser Verdacht wurde eben jetzt bestätigt. Der neue Ministerpräsident Andrej Babiš ist Rechtspopulist, aber populistisch in Tschechien heißt nicht unbedingt kirchenfreundlich. Er hat schon angekündigt, das Ergebnis zu akzeptieren und das Thema nicht weiter zu verfolgen. Also Tschechien ist in Mitteleuropa weiterhin das einzige Land ohne Konkordat. Über Liechtenstein haben wir schon in Folge 30 berichtet. Dort gibt es ein Konkordat und der Vatikan wollte das im Jahr 2023 erweitern. Das ist nicht weitergegangen. Ja, und der Zustand in Österreich ist uns ja auch nicht ganz unbekannt. Auf den kommen wir gleich zurück. Eine Anmerkung noch zum Beichtgeheimnis. Das steht auch in Frankreich nicht über den staatlichen Gesetzen zum Beispiel. Frankreich ist ja bekanntlich laizistisch, hat aber durchaus in Teilen auch Konkordate, soweit ich weiß, mit dem Vatikan.
Dort wurde das Thema auch öffentlich diskutiert, nachdem die französische Missbrauchstudie präsentiert wurde. Und da hat ein Erzbischof gemeint, das Beichtgeheimnis stünde über dem weltlichen Recht. Er wurde ins Innenministerium zitiert, kam heraus und entschuldigte sich für die aus seiner Sicht missverständliche Aussage und bestätigte, dass in Frankreich das staatliche Recht über dem Beichtgeheimnis steht.
Sehr gut, eine öffentliche Darstellung der Gesetzeslage würde nicht schaden, ja. Ja, kurz noch ein Blick, wie sieht's in Deutschland, wie sieht's in Österreich aus? Auch da kurzes Recap für alle. Das deutsche Konkordat ist ja relativ schnell nach der Machtergreifung der NSDAP von Adolf Hitler unterzeichnet worden, mit dem Nuntius Pacelli ausgehandelt. Das war so eine Art Gegengeschäft dafür, dass die Kirche auch die NSDAP unterstützt hat. Und auch das österreichische Konkordat ist relativ bald danach gefolgt, zur Zeit des Austrofaschismus, also in dieser katholisch-faschistischen Diktatur der 30er Jahre. Damals waren die obersten Gerichte nicht in der Lage, diese beiden Länder vor diesen Irrwegen zu schützen. Viele problematische Privilegien, viele Sonderrechte sind in diesem Vertragswerk normiert und übertragen sich dadurch fast schon gezwungenermaßen auch auf andere Religionsgesellschaften, die natürlich aus ihrer Perspektive gleiches Recht einfordern, zwar nicht bekommen, aber zumindest einfordern und Teile davon bekommen. Das Konkordat in Österreich stellt die katholische Kirche immer noch ein Stück besser als alle anderen Religionsgesellschaften. Und dass sich daran irgendetwas in nächster Zukunft ändert, können wir, so wir die österreichische Realpolitik kennen, ausschließen.
Ja, leider. Es traut sich keiner ran. Es traut sich keiner an die Privilegien der Kirche ran.
Ja, absolut, ja.
Oh ja. Und Tschechien steht noch. Das Land gibt's noch, auch ohne dieses Konkordat.
Und Grundrechte werden eingehalten.
Ja, furchtbar.
Ja, Tschechien gibt ja auch, wenn man immer wieder vergleichende Studien sieht über Atheismus in der Welt, ist Tschechien ist immer eines der Länder, das als eines der atheistischsten gilt. Mhm. Maßstab ist natürlich immer verhandelbar, wie sowas gemessen wird, aber man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Tschechien da sehr weit vorne ist in einem Länderranking.
Genau deswegen ist eine Anmerkung, dass rechtspopulistisch in Tschechien gar nicht mehr kirchenfreundlich sein muss, so treffend.
Die können nichts damit gewinnen, ja?
Ja, dann kommen wir in ein anderes Nachbarland, und zwar nach Deutschland. In Deutschland ist es so, dass die immer wieder in regelmäßigen Abständen Kirchentage oder Katholikentage haben. Und für 2027 steht jetzt der evangelische Kirchentag an. Die Organisation des Kirchentags startet ihr Motto: Du bist kostbar, am Düsseldorfer Rheinufer. Ja, der Düsseldorfer Aufklärungsdienst reagierte mit einem eigenen Motto, und das lautet: Du bist kostspielig.
Sehr schön.
Großartig, ich finde das auch. Der Kritikpunkt ist, 5,8 Millionen Euro städtische Mittel und 7,5 Millionen vom Land Nordrhein-Westfalen für dieses kirchliche Missionsfest. Also unglaubliche Summen. Die Vorsitzende vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst, Ricarda Hinz, betont, die Kirche sollte ihr Missionsfest selbst finanzieren, besonders angesichts sinkender Mitgliederzahlen. Aktuell gibt es in Düsseldorf gerade noch 10% evangelische Christen. Und 2,2 Millionen wurden bereits Anfang 2026 ausbezahlt.
Sportlich, wenn die Veranstaltung erst 2027 stattfindet.
Ja, aber ich meine, die Summe, die Gesamtsumme, das ist Steuerverschwendung in höchster Reinheit. Also das ist unglaublich. Dass sich da nicht mehr Menschen entrüsten und auf die Barrikaden gehen, verstehe ich nicht.
Es ist wirklich unglaublich, dass das wirklich passiert. Also da fehlt wirklich jede Sensibilität bei diesen Summen und ihrer Angemessenheit, und das in Deutschland. Also
zumal Düsseldorf sowieso in den roten Zahlen steckt. Also das kommt ja noch dazu. Aber dafür haben sie Geld. Also es ist nicht, es ist wirklich unfassbar. Unfassbar.
Was kann man dagegen tun? Gibt es eine Initiative zum Unterstützen?
Ja, der Düsseldorfer Aufklärungsdienst, da gibt es eine Homepage dafür. Da kann man sicherlich sich beteiligen, können wir dann verlinken. Ansonsten ist gerade erst die Vorstellung eben dieses Mottos gewesen, weil ja der Kirchentag erst nächstes Jahr stattfinden soll. Also das ist praktisch in der Aufbauphase.
Ich bin zuversichtlich, dass der Marsch für Jesus zumindest nicht mit solchen Summen gefördert wird.
Ja.
Aber da müssen wir auch genau hinschauen.
Ja, wir haben zum Glück auch nicht diese Kirchentage oder Katholikentage. Das gibt's bei uns ja zum Glück nicht. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei diesem evangelischen Kirchentag wieder der Moses stehen wird: Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Also auch das wird mit Sicherheit wieder von der Giordano Bruno Stiftung, wird da sicher auch wieder was kommen. Und das ist gut so. Aber das Motto, du bist kostspielig, das ist schon sehr gut.
Gut gewählt.
Ja.
In Österreich bereichern uns die Religionsgesellschaften in anderer Weise und mit niedrigeren Kosten. Es gibt eine sogenannte Wiener Erklärung namens Religionen für den Frieden. Dies wurde bereits im Vorjahr ins Leben gerufen und heuer von noch mehr Religionsgemeinschaften unterzeichnet. Ich weiß nicht, warum Sie darüber ein Jahr lang nachdenken mussten. Schauen wir mal in den Inhalt hinein. Zitat: Wir appellieren an unsere Gemeinden und an alle Menschen, die in Wien leben, sich unermüdlich für den Erhalt des friedlichen und respektvollen Miteinanders in unserer Stadt einzusetzen. Zitat Ende. Natürlich wieder respektvolles Miteinander, nur nicht mit der Hälfte von Wien, die nicht zu den Religionsgesellschaften gehört.
Nee.
Jedenfalls gab es einen feierlichen Akt auf dem Wiener Campus der Religionen und da wurde nach der Unterzeichnung das Dokument als Zeitkapsel in den Eckstein des noch unfertigen Campus der Religionen eingelassen.
noch unfertig?
Wie lange ist denn der schon unfertig?
Er ist schon mehr als 10 Jahre unfertig und wird noch viele weitere Jahre unfertig sein. ORF-Religion ist sehr zuversichtlich.
Die Seestadt ist auch wirklich weit weg vom Königlberg.
Unter anderem haben auch die Hindus und die Sikhs, die in Österreich noch gar nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt sind, unterzeichnet. Und auch der Verein Campus der Religionen. Das ist wieder so ein schönes Lebenszeichen vom Campus, von dem wir zuletzt in Folge 50 berichtet haben. Die Unterschrift unter diesem trivialen Nona-Dokument hat der evangelisch-lutherische Superintendent Matthias Geist als Leuchtturmprojekt des Campus der Religionen bezeichnet. Also Gratulation. Man musste natürlich fürs Ereignis alles dorthin bringen, weil bei diesem Leuchtturm leider noch kein Gebäude über dem Eckstein steht. Es geht weiter im Bericht von ORF Religion. Der evangelisch-methodistische Superintendent Stefan Schückenfuchs ergänzte, dass die Erklärung der Mitglieder des Campus ein Zeichen sein wolle, dass friedliches Miteinander auch in großer Vielfalt möglich ist. Die religiöse Vielfalt sei dabei kein Problem, vielmehr verbinde alle Religionen die Überzeugung, ein Geschöpf zu sein, das eine Würde hat und ein Gegenüber, das gar nicht so anders ist als ich. Wir atmen dieselbe Luft, wir werden von derselben Erde ernährt, wir trinken dasselbe Wasser. Und jedem von uns kann es nur dann gut gehen, wenn es auch dem oder der anderen gut geht. So Schöckenfuchs. Da kann ich als säkularer Humanist nur sagen, willkommen im Humanismus. Für diese Erklärung braucht es nur die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ein bisschen Schulbildung und etwas Empathie. Das ist die menschliche Basisposition. In der Stadt Wien, in der ja die Hälfte der Bevölkerung konfessionsfrei ist, ist es eh positiv, wenn die andere Hälfte sich zusammentut und sich an den menschlichen Grundkonsens anpasst. Und zwar schon jetzt, 2026, mit einer Vorbereitung seit 2025. Also Gratulation.
Interessant ist, dass in diesem kurzen Zitat, was du genannt hast, kein einziges Wort von irgendeinem übernatürlichen Wesen steht.
Genau.
Also es hat überhaupt nichts mit Religion zu tun, im Grunde.
Genau. Beschreibt die menschliche Vielfalt und für Frieden und gegenseitigen Respekt und Anerkennung der Menschenwürde braucht es keine religiöse Erklärung. Aus ihrem interreligiösen Dialog kommt letztendlich als gemeinsame Basisposition der Humanismus raus.
Ja, ich bin ja immer wieder überstaunt, wie Religionen mit solchen windelweichen Positionen überhaupt durchkommen. Also der soll sich mal in Teheran am Campus der Religion, weil ich glaube, da gibt es keine Mehrzahl, hinstellen und so etwas sagen. Ich glaube, das würde dann nicht so gut ankommen oder in irgendwelchen anderen Ländern, in dem diese religiöse Beliebigkeit noch nicht so um sich begriffen hat. Wie soll man denn eigentlich solche... Ich tue mir wirklich schwer, Religionen zu respektieren, die sich dann selbst so völlig entkernen und entfremden von dem, was sie darstellen. Ich meine, ich respektiere sie so und so nicht. Mir ist es natürlich rein pragmatisch viel lieber, wenn sie sich so positionieren, weil das Hoffnung gibt darauf, dass das, was Religion ausmacht, wirklich nur mehr Folklore sein wird. Aber letztendlich hat das alles keine Substanz mehr.
Ja, vor allem, wenn gleichzeitig alle Medien darüber berichten, dass der christliche, selbsternannte Kriegsminister der USA einen Krieg mit christlichen, biblischen Argumenten begründet. Da brauchen wir wirklich auch religiöse WütenträgerInnen, die sich von religiösen Positionen distanzieren. Allerdings wäre es auch besser, wenn sie dafür eine religiöse und keine humanistische Erklärung hätten, weil die andere Seite ja genau diese hat. Es gibt eben diese Menschen, die formell der gleichen Religion angehören, aber zum Thema Frieden eine ganz andere Position haben. Und da sieht man, dass man bei Frieden nicht von einer allgemeinen christlichen Position sprechen kann.
Ja. Yeah.
Das ist eine Position der gebildeten Eliten einer Organisation in einem einzelnen Land. Genauso bei der islamischen Glaubensgemeinschaft. Die Dachorganisation, die IGGÖ, unterzeichnet gerne solche Erklärungen, ohne damit die Position aller muslimischen Menschen oder auch nur aller islamischen Menschen in Österreich zu wiedergeben. Und damit ist die ganze Erklärung ziemlich nichtssagend.
Ja, es ist wirklich nichtssagend. Also gut, wir schauen an der Selbstdemontage einfach zu. Die große Kritik ist ja weniger an dem Inhalt. Also was der evangelische Superintendent da sagt, ja, passt schon, ist schon gut. Ja, und so wie du sagst, denk mal über eine Mitgliedschaft im HVÖ nach, wenn du so formulierst, und befreie dich lieber von dem anderen Ballast, müsste man ihm zurufen.
Ja.
Aber was halt wirklich störend ist, ist halt die Normalisierung von Religion, die halt hier ein anderes Gesicht hat als in anderen Teilen der Welt. Es wird als moderat, ausgleichend, friedvoll, duldend und gemeinschaftlich gesehen, während wir genau sehen, dass es in dem Konfliktgebiet jetzt im Nahen Osten zum Beispiel ganz klar nicht unbedingt ein Religionskrieg ist, aber da treffen schon religiöse Wertesysteme auch aufeinander, die sich ja auch so artikulieren. Ja? Wenn Kriegsminister Pete Hegseth anfängt mit Bibelzitaten, auch wenn sie falsch sind, und J.D. Vance sich da mit Dinge religiös konnotiert, dann kann man das nicht einfach ignorieren. Ja? Und die besondere Rolle von Israel im Nahostkonflikt braucht man auch nicht weiter erklären. Also Behauptungen, das hätte alles nichts mit Religion zu tun, die sind einfach absurd. Und es ist genauso absurd, wenn dann auf einem Campus der Religionen sich ein paar solche Typen hinstellen und tun, es wäre alles in Ordnung. Das ist einfach verlogen.
Ich habe einen Vorschlag. Wir haben diesen schönen Campus der Religionen, da können wir ein bisschen aufräumen, ein schönes Zelt aufstellen, und dann laden wir Hegseth und Netanyahu. Okay. Und den gerade noch lebenden iranischen Führungsmenschen ein und lassen sie diese Wiener Erklärung für den Frieden unterschreiben. Das fände ich schön.
Das ist eine ausgezeichnete Idee.
Ja.
Und dann bringen sie, wir sie mit den Herren Schreckenfuchs, Wural und wie auch immer sie alle heißen, zusammen. Engelmeier, aber nicht unser Engelmeier, sondern der Oberrabbiner. Und dann können sich das aushandeln, wie sie das sehen. Ich war übrigens vor kurzem wieder beim Campus der Religionen. Ich bin da in die Seestadt rausgefahren, aber ich habe mir das neu in Betrieb gegangene ÖFB-Zentrum angesehen, das auch mit Mitteln des Bundes und der Stadt Wien gebaut wurde, hat insgesamt 70 Millionen Euro gekostet. Jetzt kann man natürlich trefflich drüber streiten, wieder mal, ob diese Subventionen für Fußball von Bund und Land gerechtfertigt sind. Aber ich bin immerhin einmal beruhigt, dass nicht ähnliche Mittel in diesen Campus reinfliegen. Da ist mir der Fußballplatz schon lieber.
Ja, absolut.
Und wie schaut es am eigentlichen Campus aus?
Ja, er wird umbaut mit anderen Dingen schon langsam und wahrscheinlich als kleiner Schandfleck dort neben der U-Bahn-Station bestehen bleiben, wenn nicht bald einmal was Substanzielles passiert.
Wie wär's, wenn wir mal mit der Motorsense hingehen und Symbole ins Dickicht scheinen, die man auf Google Maps sehen kann? Zum Beispiel das Spaghetti-Monster?
So groß ist der nicht. Ja. Richtig.
Sie haben das schon mit Kornkreisen gemacht, um den Tourismus anzulocken. Es wäre auch eine schöne Attraktion in Wien.
Es sollte mehr Kornkreise geben.
Wenn wir es mit dem Radio Artikam Podcast Logo machen, ist das von oben gesehen nur ein großes Kreuz. Das ist nicht ideal.
Na, das
nicht unbedingt in unserem Sinne.
Ja, wir könnten ein großes A reinschneiden.
Ich denke, wir sind Anarchisten, aber ist auch okay. Damit kann ich leben. Ja, ich glaube, uns ist die intellektuelle Substanz schon langsam am Ausrinnen hier. Ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören und hören einander. Nein, einander hören wir ja nicht. Ihr hört uns hoffentlich bald wieder.
Ich wüsste jetzt nicht, was sich gegenüber dem Anfang der Aufnahme am Niveau geändert hat, aber ich teile deine Einschätzung.
Die subjektive Wahrnehmung.
Danke fürs Zuhören, auch von mir. Wir freuen uns auch, wenn ihr andere Podcasts hört, wie zum Beispiel den Ketzer-Podcast oder Man glaubt es nicht oder zum Beispiel auf YouTube Atheismus TV schaut. Da könnt ihr die Eva auch hören.
Auch ich verabschiede mich jetzt von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.